Guten Morgen, liebe FEG Halle. Es ist echt lange her, dass ich das letzte Mal bei euch war. Es ist sogar so lange her, dass das noch im alten Gebäude war. Also ich bin das erste Mal heute hier in euren neuen Räumlichkeiten, bin auch vorhin mal hier so ein bisschen rumgelaufen und habe mich mal umgeguckt und habe direkt gedacht, wow, cool, was ihr hier habt, cool, was ihr hier erschaffen habt. Richtig beeindruckend. Man kann merken, dass hier viel Herzblut drin steckt, viel Geld wahrscheinlich auch, dass ihr viel investiert habt, um dieses tolle Haus hier haben zu dürfen. Und ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, euch die Predigt halten darf. Ich habe in der Vorbereitung die Woche mit eurem Pastor telefoniert, mit dem Alex, und habe ihn gefragt, welche Predigt kann ich denen mitbringen? Halten die auch so ein bisschen mehr Bibeltext aus? Ja, also ihr könnt euch bei ihm beschweren, er hat euch das zugetraut. So, deswegen habe ich gedacht, okay, dann bringe ich euch eine Predigt mit, die ich bei uns auch vor kurzem gehalten habe, nämlich über die sogenannte Hirtenrede von Jesus. Eine Predigt, in der Jesus sich als der gute Hirte vorstellt. Das ist ja ein Bild, was, glaube ich, den meisten von uns, die im christlichen Kontext aufgewachsen sind, auch vertraut ist. Jesus als der gute Hirte, man hat da auch schnell, Alfred hat das auch so schön nochmal gesagt, auch in der Anmoderation, man hat da auch so schöne Bilder im Kopf von Wärme, von Nähe, von Geborgenheit. Ich habe sofort an so Bilder aus der Kinderbibel denken müssen, irgendwie Jesus mit so einem Lämmchen auf dem Arm oder über der Schulter oder auch so Bilder aus der christlichen Kunstgeschichte. Und wir vergessen ganz schnell, dass Hirte für die Menschen, die zur Zeit Jesu das Wort gehört haben, gar nicht so warm, schön und romantisch klang. Sondern die Leute zur Zeit Jesu wussten, Hirte sein ist ein Knochenjob. Hirte sein ist nicht leicht. Das ist ein Job, der geht 24/7, der hat mit Kälte zu tun, mit Nachtschichten, mit Gefahren, mit Schmutz. Und es war deshalb zur Zeit Jesu auch ein Beruf, der gar nicht mal so besonders angesehen war. Umso spannender ist es, dass Jesus hier sich selbst mit einem Hirten vergleicht. Wir schauen jetzt gleich in den Text. Und er tut das aber nicht einfach so, sondern weil es eine lange Geschichte gibt, in der Gott sich auch immer wieder mit dem Hirten verglichen hat, in denen die Führer Israels auch immer wieder mit Hirten verglichen wurde und das Volk, das jüdische Volk, das Volk Israel mit einer Herde. Wir werden gleich sehen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Wir schauen jetzt in den Text, der steht in Johannes 10 ab Vers 1. Amen, Amen, das sage ich euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Der Türhüter öffnet ihm und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her, die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Aber einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, denn die Stimme des Fremden kennen sie nicht. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Da begann Jesus noch einmal. Amen, Amen, das sage ich euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander, denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden in einer Herde vereint sein, und einen Hirten haben. So viel erstmal. Ich weiß nicht, ob es dir so ging wie bei mir, als ich das erste Mal diese Hirtenrede gelesen habe, in der Vorbereitung vor allem, aber auch schon davor. Es ist ja ein verwirrender Text. Es ist ein langer Text und es ist ein Text, wo Jesus immer wieder neu ansetzt und man das Gefühl hat, er bringt nochmal eine andere Idee rein, nochmal eine andere Nuance. Erst redet er von Räubern und Dieben und dann sagt er, er ist die Tür. Und dann ist er plötzlich der gute Hirte und er redet von Leuten, die die Schafe nur für Lohn hüten. Man kann sich fragen, worum geht es hier eigentlich in diesem Text? Ganz so einfach ist es nicht, ganz so schnell blickt man da nicht durch. Und ich werde es auch jetzt gleich nicht schaffen, auf jeden einzelnen Vers und auf jede Nuance einzugehen, aber ich möchte mit euch diesen Bildern ein bisschen nachspüren, weil ich der Meinung bin, dass sie uns heute noch etwas zu sagen haben. Ich glaube, dass Jesus hier ganz zentral eine Frage stellt, die uns auch heute beschäftigt. Es ist die Frage nach Macht, nach Autorität, die Frage danach, wem wir folgen, wem wir vertrauen. Eine Frage, die uns auch heute umtreibt, etwas, worüber wir nicht jeden Tag nachdenken, aber das unseren Alltag bestimmt und wir werden das gleich an diesem Text erkennen. Von wem lässt du dich führen? Jesus beginnt damit zu sagen, alle, die vor ihm gekommen sind, sind Räuber und Diebe. Eine komische Aussage, man fragt sich, wen meint er damit? Und er beschreibt sie so, dass er sagt, sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht durch die Tür des Schafstalls hineingehen, sondern irgendwo anders einsteigen. Und dann sagt Jesus über sie, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Wir erfahren nicht viel über diese Räuber und Diebe, aber Jesus beschreibt das so offen und geht davon aus, dass die Leute schon wissen, wen er damit meint. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus damit in erster Linie Menschen meinte, die schon vor ihm den Anspruch hatten, Messias zu sein. Menschen meinte, die schon vor ihm gekommen sind, um Menschen um sich zu versammeln und politische oder religiöse Ansprüche zu stellen. Und er lässt das aber bewusst so ein bisschen offen und sagt einfach gar nicht so viel dazu. Er sagt einfach, es gibt Räuber und Diebe und die kommen und steigen irgendwo durch die Fenster ein und die meinen es nicht gut mit euch. Die kommen, um die Schafe zu stehlen, sie zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Und vielleicht macht es Sinn, dass Jesus hier das so offen beschreibt, weil er damit eine Realität beschreibt, die wir alle kennen. Es gibt Mächte und Personen in dieser Welt, es gibt Mächte und Personen in unserer Welt, die nicht das Beste für uns im Sinn haben. Das ist für uns nichts Neues. Das weißt du, das weiß ich. Und das merken wir, wenn wir die Nachrichten anschalten, wenn wir manche politischen Führer dieser Welt sehen, manche Konzerne dieser Welt und was sie vorhaben. Aber wir erleben das auch in unserem alltäglichen Leben, in unserem Beziehungsleben, auf der Arbeitsstelle, manchmal in der Familie, dass es da Menschen und Mächte gibt, die es nicht gut mit uns meinen, sondern die eigentlich nur von uns nehmen, ohne zu geben, die uns ausnehmen, die uns auffressen. Jesus sagt, die gibt es. Und er stellt sich denen jetzt gegenüber und er tut das über ein Bild, in dem er sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Wenn du schon länger Christ bist, dann weißt du das wahrscheinlich. Aber falls du noch neu bist oder falls du die Bibel noch nicht so gut kennst, ist es so, im Johannesevangelium gibt es die sogenannten Ich-Bin-Worte. 7 Stück, in denen Jesus ganz betont in der Sprache sagt, ich bin, und dann ein bestimmtes Bild aufruft. Zum Beispiel sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jedes Mal benutzt Jesus dieses Bild, diese Metapher, um eine Sache deutlich zu machen. Etwas, was wir auch hier jetzt gerade in diesen Versen gelesen haben. Er ist gekommen, um das wahre Leben zu geben. Und er benutzt diese Bilder, um Aspekte von diesem wahren Leben zu schildern, um zu zeigen, wie man sich das vorstellen muss. Er ist das Brot des Lebens und wir können uns sofort vorstellen, wie er uns satt macht. Jeder von uns kennt es, dass wir eine Sehnsucht manchmal in unserem Leben haben, eine Leere, und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin gekommen, um diesen Hunger zu stillen. Oder wenn Jesus sagt, er ist das Licht der Welt, dann malt er uns aus, dass er Hoffnung für die Welt ist. Malt er uns aus, was das bedeutet, dass er das wahre Leben in diese Welt bringt. Und hier sagt er, benutzt er eines dieser Ich-Bin-Wörter, um zu sagen, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zu den Schafen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, das war bisher nicht mein Lieblings-Ich-Bin-Wort. Ich bin das Brot des Lebens, da kann man sich so richtig was vorstellen. Irgendwie, da denkt man sich, ach ja, Jesus, du machst mich satt. Aber Jesus, der sagt, ich bin die Tür. Es ließ bisher mein Herz nicht höher schlagen. Ich habe auch in der Vorbereitung überlegt, gibt es irgendein Lobpreislied, wo irgendwie wir singen, Jesus, Jesus, du bist die Tür. Mir ist keins eingefallen. Also nach meiner letzten Predigt kam dann jemand auf mich zu und meinte, ja, da gibt es eins in einer Strophe oder so. Aber ich glaube, allzu viele sind das nicht, weil Türen erstmal bei uns keine besonders schönen Gefühle aufkommen lassen. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann spricht uns das vielleicht erstmal gar nicht so unbedingt an. Warum sagt Jesus trotzdem von sich, er ist die Tür? Das Bild der Tür ist ein Bild des Schutzes. Wenn du mal drüber nachdenkst und dir vorstellst, du müsstest dich abends schlafen legen und irgendwie den Tag vorher wäre deine Tür aus den Angeln gefallen und du hättest noch keine Zeit gehabt, die zu reparieren. Und du müsstest jetzt schlafen in deinem Haus und deine Haustür, du wüsstest, die ist kaputt. Da kann gerade jeder einfach so reinkommen. Das ist kein schönes Gefühl. Wir denken nicht drüber nach, aber eine stabile, gute Haustür zu haben, eigentlich ist das richtig was Schönes, ist das richtig was Besonderes. Das Bild, das Jesus hier malt, ist zuerst ein Bild des Schutzes. Ich bin die Tür. Wenn Jesus davon spricht, dass es Personen und Mächte in dieser Welt gibt, die es nicht gut mit uns meinen, dass er aber die Tür ist, dann malt er uns ein Bild davon, dass er uns davor schützen möchte. Und das heißt nicht, dass uns nie wieder in unserem Leben was Schlechtes passieren wird, wenn wir Jesus in unserem Leben haben. Das ist uns allen völlig klar. Genauso wie wenn Jesus sagt, er ist das Brot des Lebens, wir trotzdem ja noch manchmal diese Sehnsucht spüren. Trotzdem ja noch manchmal diese Leere spüren. Trotzdem ja noch manchmal hungrig sind. Aber er scheint doch eine Dimension des Schutzes für uns in unserem Leben zu bedeuten, die wir vielleicht manchmal gar nicht merken. Und ich habe das für mich im darüber nachdenken nochmal irgendwie so zusammengefasst, dass ich dachte, bevor ich Jesus kannte, konnten viele von diesen Dieben und Räubern, Menschen, die es nicht gut mit mir meinen, einfach durch die Haustür kommen. Und ich habe das oft gar nicht richtig gecheckt. Erst viel zu spät gemerkt, was das mit mir macht. Aber seit ich Jesus kenne, lerne ich mehr und mehr, auch meine Grenze zu ziehen. Hilft mir Jesus mehr und mehr, auch mal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und es gibt immer noch Diebe und Räuber, die es nicht gut mit mir meinen in meinem Leben, aber die müssen sich jetzt schon mal ein bisschen mehr anstrengen. Die müssen sich vielleicht durchs Fenster reindrängen und können nicht mehr einfach durch die Haustür kommen, weil Jesus mir hilft, sie zu erkennen und an manchen Stellen auch mal auszusperren. Das Bild der Tür ist ein Bild des Schutzes, das uns Jesus vermittelt. Ein Bild, was erstmal gar nicht unser Herz höher schlagen lässt, aber was fundamental, was wichtig, was zentral für uns ist. Und ich glaube, noch ein zweites vermittelt uns das Bild der Tür. Jesus sagt es so, wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Hast du schon mal einen Schlüssel bekommen für ein Haus von einer befreundeten Familie, von einem guten Freund? Einen Schlüssel zu bekommen, ist echt was Besonderes. Das bedeutet, da vertraut dir jemand voll und ganz. Du kannst reingehen und rausgehen, wann immer es dir passt. Wenn du einen Schlüssel bekommst für ein Haus, für eine Tür, dann ist das ein Zeichen von, du bist eigentlich fast wie Familie. Du gehörst dazu. Es ist ein Zeichen des Vertrauens und der Zugehörigkeit. Und genau dieses Bild malt Jesus hier. Er sagt uns, wenn wir durch ihn hineinkommen, wenn wir ihn aufnehmen, dann werden wir Teil der Familie. Dann werden wir gerettet, dann gehören wir dazu, dann dürfen wir dabei sein. Und er malt hier nicht das Bild einer unmündigen Herde, Denn dafür wurde das Bild in der Geschichte oft missbraucht. Dieses Bild vom Hirten und der Herde hat eine lange Geschichte, die geht auch zurück in eine Zeit schon vor und um das Alte Testament. Gab es viele Völker, die mit diesem Bild gearbeitet haben, wo vielleicht ein König ein Hirte war und sein Volk die Herde. Und diese Metapher wurde in erster Linie dafür verwendet, zu sagen, ich bin der Kuchen, ihr seid die Krümel. Ich bin der Hirte, ihr seid die Schafe und ihr macht mal gefälligst, was ich sage. Und ich habe auch so einen schönen Hirtenstab und wenn ihr nicht spurt, dann fange ich euch damit wieder ein. Und dann bringe ich euch damit wieder auf den richtigen Pfad. Folgt mir mal, ich sage euch, wo es lang geht. Das Bild wurde gebraucht als ein Zeichen von Autorität, als ein Zeichen von ich habe das Sagen und du nicht. Und Jesus bricht das Bild hier schon auf. Er sagt, die Herde wird hineingehen und hinausgehen, wie es ihnen passt. Und sie werden gute Weide finden. Die Schafe sind überraschend frei. Jesus zeichnet sich selbst als das Eingangskriterium, aber beschreibt eine wahnsinnig überraschend freie Herde. Die Schafe werden hineingehen und hinausgehen und gute Weide finden. Sie müssen keinen Eintritt zahlen, sie müssen sich nicht verbiegen, sie müssen nur durch die Tür eintreten. Und dann gehören sie zur Familie. Und dazu gehört scheinbar auch ein gewisses Maß an Freiheit. Vielleicht sollte doch mal jemand ein Lied über Jesus als die Tür schreiben. Und Jesus kommt jetzt zum zweiten Teil des Gleichnisses, denn scheinbar ist noch etwas offen. Bevor Jesus diese Hirtenrede hält in Johannes 10, diskutiert er in Johannes 9 mit den religiösen Führern der damaligen Zeit. Er streitet mit ihnen, so wie er das oft getan hat. Und jetzt ist es nämlich so, Jesus beschreibt diese Grundsituation und stellt sich schon als ziemlich zentral dar. Er sagt, es gibt Räuber und Diebe in dieser Welt, dafür brauchen wir Schutz und ich bin erstmal die Tür, ich bin sozusagen die erste Ebene der Verteidigung. Ich bin das Eingangskriterium, ich bin der Schutz, den wir als Menschen brauchen. Und jetzt ist aber ja noch die Frage, was ist mit dem Hirten gemeint? Und darauf kommt Jesus jetzt, denn es braucht ja trotzdem jemanden, der vielleicht auch mal sagt, wo es lang geht. Es braucht ja trotzdem jemanden, der die Schafe führt und ihnen auch mal hilft und sie auf die richtige Spur bringt und sie leitet. Wer ist denn jetzt mein Hirte? Und Jesus nennt jetzt hier zuerst eine Gruppe, die Luther Mietlinge nennt. Ich finde das Wort sehr schön. Hier in der Basisbibel, die ich euch eben vorgelesen habe, wird es übersetzt mit Leute, die Schafe für Geld hüten. Ich lese nochmal Vers 12 und 13. Da sagt er, anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und ihm liegt nichts an den Schafen. Jesus kritisiert die vermeintlichen Hirten seiner Zeit. Und damit ist er in einer langen Tradition von Hirtenkritik. Denn im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe von Stellen, wo Gott die Hirten der damaligen Zeit kritisiert, also die Führer des Volkes Israels, die das Sagen hatten, die Aufgabe hatten, auch über das Volk zu wachen, eine gewisse Verantwortung hatten und die von Gott kritisiert werden. Ich habe euch nur mal ein Beispiel davon mitgebracht in Hesekiel 34, ein Text, der unvermeidlich bei den Hörern von der Hirtenrede Jesu im Hintergrund aufgeploppt ist. Hesekiel 34, da sagt der Prophet Hesekiel, das Wort des Herrn kam zu mir, du Mensch, rede als Prophet zu den Hirten von Israel. Ja, rede als Prophet zu ihnen, den Hirten. So spricht Gott der Herr, ihr Hirten von Israel, ihr weidet euch ja selbst. Weiden Hirten sonst nicht die Schafe, ihr aber esst das Fett und macht euch Kleider aus der Wolle, doch ihr weidet die Schafe nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und die Kranken nicht geheilt, Verletzte habt ihr nicht verbunden und verirrte Schafe nicht eingefangen. Schafe, die sich verlaufen haben, habt ihr nicht gesucht, mit Stärke und Gewalt wolltet ihr sie beherrschen. Sie haben sich zerstreut, weil kein Hirte da war und wurden zum Fraß für alle Raubtiere. Ja, so haben sie sich zerstreut. Meine Schafe verirrten sich in den Bergen und zwischen den hohen Hügeln. Über das ganze Land sind meine Schafe verstreut. Doch niemand fragt nach ihnen und niemand sucht sie. Es gibt Bibelstellen, die liest man 1, 2, 3, 4, 5 Mal und man liest schnell darüber hinweg. Und dann ändert sich etwas im eigenen Leben und man liest sie nochmal und sie berühren einen auf eine ganz andere Weise. Ich habe diese Kritik, die Jesus hier an den Lohnarbeitern, an denen, die die Schafe nur für Geld hüten und die aber abhauen, wenn der Wolf kommt, in meinem Leben bestimmt schon 10, 20 Mal gelesen. In meinem FSJ, in der Bibelschule, dann nochmal im Theologiestudium habe ich diese Stelle gelesen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich auch nur einmal da länger hängen geblieben bin. Und ich weiß es aber noch genau, als ich so ein halbes Jahr Pastor war, habe ich diesen Text gelesen und mein Herz ist mir in die Hose gerutscht. Etwas hatte sich in meinem Leben verändert. Ich war Pastor geworden. Pastor, lateinisch für Hirte. Und es brauchte nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass Jesus damit vielleicht mich meinen könnte. Es brauchte nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass Jesus mich hier vielleicht damit anspricht, mich hier vielleicht damit kritisiert. Wäre ich bereit, dem Wolf die Stirn zu bieten? Würde ich mein eigenes Leben einsetzen für die, die mir anvertraut sind? Naja, so ein bisschen bilde ich mir ein, vielleicht schon. So ein bisschen habe ich gedacht, doch, vielleicht schon. Ich würde es zumindest versuchen. Ich glaube, doch, ich würde es probieren. Ich bilde mir ein, dass ich einiges geben würde, um die, die mir anvertraut sind, zu schützen. Aber alles? Naja, ganz so einfach ist es irgendwie nicht. Ich wusste auch damals schon und weiß es heute noch besser, wie viele Pastorenfamilien sind zerstört, weil der Pastor alles für seine Gemeinde, für seinen Dienst geben wollte. Wie viele Ehefrauen von Pastoren mussten in der Familie alles auffangen, alles tragen, die komplette Arbeit im Haushalt mit den Kindern machen, weil der stolze Pastor alles für seinen Dienst, für Gott geben sollte, geben wollte. Wie viele Pastoren sind bitter geworden über diesen Beruf, der oft alles von einem fordert, weil er eben anders als andere Berufe das ganze Leben umfasst. Wie viele Pastoren mussten den Dienst schon an den Nagel hängen, weil es irgendwann einfach nicht mehr ging. So habe ich mit diesem Text gerungen, so ringe ich noch heute mit diesem Text. Ich lese diese Zeilen und denke mir, wenn Jesus sagt, denen liegt nichts an den Schafen, oh, ich glaube, das stimmt nicht. Dass mir nichts an den Schafen liegt, das glaube ich nicht, mir liegt etwas an den Schafen. Und gleichzeitig merke ich, wie diese Kritik mich trotzdem trifft. Weil ich nicht weiß, ob ich wirklich bereit wäre, alles aufzugeben. Doch weil ich denke, eigentlich alles zu geben für die Schafe, immer und überall, bin ich nicht. Ich bin auch nur so ein Lohnarbeiter oder wie Luther sagen würde, so ein Mietling. Ich bin nicht der gute Hirte. Jetzt bist du kein Pastor, glaube ich. Jetzt ist mir keiner aufgefallen hier im Raum, kein Pastor da. Was hat dieser Text mit dir zu tun? Ich glaube, jeder von uns hat Hirtenaufgaben in seinem Leben. Das kann in der Familie sein, in deinem Beruf, in deiner Gemeinde. Du hast auch Menschen, die dir anvertraut sind. Menschen, über die Gott dich im gewissen Sinne gestellt hat, für die du zuständig bist. Auch du darfst diese Kritik hören. Auch du darfst dich davon angesprochen fühlen, ruhig mal auch hinterfragt fühlen. Liegt dir was an den Schafen? Wärst du auch bereit, wenn mal eine Gefahr kommt, wenn mal jemand kommt, der es nicht gut meint mit den Schafen, dich dem entgegenzustellen? Wärst du bereit, aufzustehen und mal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, auch wenn es dich etwas kostet? Und das Zweite, was uns diese Stelle natürlich sagt, ist, wir sind alle Schaf. Auch ich bin Schaf. Dieser Text kritisiert die Hirten der damaligen Zeit und er kritisiert bis heute die Hirten dieser Welt. Das sind nicht nur Pastoren, auch. Und ihr dürft mich auch damit hinterfragen. Ihr müsst mich damit hinterfragen. Sondern Pastoren, Hirten dieser Welt können auch Online-Prediger sein. können Journalisten sein, Entertainer, Politiker, Freunde, Menschen, die in deinem Leben was zu sagen haben, denen du zuhörst. Dieser Text sagt uns letztlich, das sind alles nur Lohnarbeiter. Haben sie wirklich Interesse an dir? Würden sie dich vor dem Wolf verteidigen, wenn es sie wirklich etwas kostet? Oft kennen sie uns ja gar nicht. Manchmal kennen sie uns heutzutage im digitalen Zeitalter überhaupt nicht. Dieser Text lädt uns dazu ein, die Hirten dieser Welt kritisch zu sehen. Es ist ein machtkritischer Text, ein Text, der uns sagt, du, vielleicht ist diese Person, auf die du so viel gibst, auf die du so sehr hörst, der du so bedingungslos folgst und glaubst, vielleicht macht die das letztlich auch für Geld. Und jetzt stellt Jesus sich hier wieder diesem Bild gegenüber. Man könnte ja denken, dass Jesus jetzt sagt, wo er diese Räuber beschrieben hat und er sich selbst als die Tür, dass er jetzt sagt, und ich sage euch jetzt, wer die guten Hirten sind. Das sind meine Leute. Wir haben eben diesen Bibeltext in der Lobpreiszeit gehört von Petrus, mein Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen möchte. Vielleicht könnte man sich vorstellen, dass Jesus sagt, meine Hirten, das sind meine Jünger. Das ist Petrus, das sind hier meine Jungs. Auf die könnt ihr hören, auf die könnt ihr vertrauen. Das sind die guten Hirten, die sind bereit, wirklich alles zu geben für die Schafe. So, das sind wirklich Top-Leute. Auf die könnt ihr euch immer und zu 100% verlassen. Die geben ihr Leben für die Schafe. Keiner von uns muss in seine Bibel gucken, um zu gucken, ob das da drin steht. Wir wissen alle, nee, genau das sagt Jesus nicht. Jesus sagt in Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Nicht meine Jünger, nicht meine Bischöfe, nicht meine Pastoren, nicht meine Ältesten. Wahrscheinlich ahnte Jesus das, wie es uns mit der Hirtenaufgabe gehen würde. Wahrscheinlich ahnte Jesus, dass wir an diesem Bild scheitern würden. Wusste er das? Und deswegen sagt er eben nicht nur, ich bin die Tür, sondern steigt nochmal in dieses Bild ein. Und ich bin noch etwas anderes. Ich bin der gute Hirte. Ich bin nicht nur die Basis in eurem Leben, das Kriterium, um zur Herde dazu zu gehören, so ein grundlegender Schutz, sondern ich bin auch der Hirte, dem wir folgen dürfen, der Hirte, dem ihr vertrauen könnt, und zwar nur ich. Kein Pastor ist der gute Hirte und auch sonst niemand. Liegt unsere Hoffnung auf den Hirten dieser Welt, dann sind wir verloren. Denn selbst wenn sie nicht einbrechen, um uns zu reißen, selbst wenn sie nicht nur ihren eigenen Gewinn im Sinn haben, selbst wenn sie ihr Bestes geben, sind sie doch nur Lohnarbeiter. Ihre Leidensbereitschaft ist herausgefordert, Jesus fordert sie heraus, aber sie ist begrenzt. Und wenn wir von ihnen erwarten, dass sie der Hirte sind, der sein Leben gibt für die Schafe, dann werden wir enttäuscht werden. Und das ist manchmal hart, denn Hirten sind wunderbare Projektionsflächen. Ich habe das mal einmal so beschrieben und habe mal gesagt, ich bin manchmal wie so eine Leinwand. Die Leute schmeißen auf mich herauf ihre Wünsche, ihre Ängste, ihren Angst um die Gemeinschaft, Angst vor Wölfen in der Welt, Angst vor Wölfen in sich selbst und hoffen, dass ich sie im Zweifel halten kann. Und du hoffst das vielleicht auch von deinen Hirten, von den Menschen, in die du dein Vertrauen gesetzt hast. Doch das wird immer scheitern. Jesus sagt diese Worte, weil nur er wirklich der gute Hirte sein kann. Nur er wird wirklich alles geben für die Schafe, niemand sonst. Hätten wir den Text, die Hirtenrede, noch weiter gelesen, hätten wir gemerkt, dass Jesus danach noch viel darüber spricht, dass er sagt, dass er sein Leben gibt und dass es ihm nicht genommen wird, dass er seine Macht gibt und sie ihm nicht genommen wird. Und ich habe gemerkt, dass ein Grund, warum es so schwer ist, warum wir daran scheitern, unser Leben ganz für die Schafe hinzugeben in unserer Aufgabe für die Menschen, die uns anvertraut sind, ist, dass unser Leben uns immer nur zum Teil selbst gehört. Mein Leben gehört nur zum Teil mir selbst. Es gehört Gott, es gehört meiner Familie, es gehört meinen Freunden, es gehört meinem Job, es gehört ein bisschen mir und es gehört dem, was morgen noch aus mir werden könnte. Ich kann es nur begrenzt verschenken und selbst daran scheitere ich, weil auch mein Egoismus, so wie bei jedem von uns, da noch ein Wort mitreden möchte. Und Jesus ist da anders. Jesus steht dem gegenüber. Nur wer sein Leben ganz besitzt, kann es auch ganz geben. Nur wer alle Macht hat, kann auf jede Macht verzichten. Und deshalb ist nur Jesus wirklich der gute Hirte, weil er bereit ist, sich ganz hinzugeben für dich und für mich. Das bedeutet, dass er der gute Hirte ist. Er ist bereit, sich hinzugeben für dich und für mich. Ich habe in der Vorbereitung ein Interview gelesen im Deutschlandfunk, wo man einen Hirten, einen der letzten Hirten in Deutschland interviewt hat. Und man hat ihm einige Fragen zu seinem Beruf gestellt und man ahnt schon so im Laufe des Interviews, wahrscheinlich wird es auch ihn als Hirten nicht mehr lange geben in Deutschland, weil es echt ein harter Job ist. Und an einer Stelle sagt er Folgendes: Wenn ich sehe, wie hoch der Zeitaufwand ist, den wir nicht bezahlt kriegen, da ist es schon Selbstlosigkeit, kann man schon von sprechen. Mit einer 35-Stunden-Woche würden die Tiere alle verhungern, ist es nicht machbar, Tiere zu versorgen. Die Woche hat 7 Tage und die Tiere müssen 7 Tage in der Woche fressen und versorgt werden. Da ist es ein großes Maß an Selbstlosigkeit. Man muss auf ganz viele Sachen verzichten. Ich glaube, einen Beruf wie diesen Hirtenberuf wird es nicht mehr lange geben, denn es ist eine Überforderung an uns Menschen, das erfüllen zu wollen. Es ist eine Überforderung an die Hirten dieser Welt. Aber unser Hirte, Jesus Christus, ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche für uns da. Er ist bereit, auf alles zu verzichten, um bei uns zu sein. Er geht mit uns durch das Tal des Todesschattens, ja in den Tod selbst hinein. Und damit stellt er alle Hirten dieser Welt in den Schatten. Er zeigt uns, dass es nur Menschen sind. Und er zeigt uns, dass er anders ist. Dass er es wert ist, ihm zu folgen, weil er uns gut führen wird. In den letzten Wochen hat uns immer wieder in den Nachrichten bewegt, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, diese Auseinandersetzung zwischen dem Papst und Trump. Ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Ich finde es aber doch interessant, wenn man die Hirtenrede liest und dann an diese Bilder denkt, an diese Machtansprüche, die da auch im Raum stehen. An diese Hoffnung, die da auch projiziert wird von einem Präsidenten wie Trump, der versucht, sich wirklich als die eine Hoffnung, naja, als der gute Hirte zu inszenieren. Eine Rede wie die Hirtenrede fordert uns dazu heraus, zu sagen, das kannst du nicht sein und das wirst du nicht sein. Und wenn du meinst, das zu sein, dann muss ich dich kritisch an diesen Maßstäben prüfen und zu dem Schluss kommen, es gibt nur einen guten Hirten, Jesus Christus. Ich schließe meine Predigt mit einigen Versen aus. Hesekiel 34, da hatten wir eben schon diese Kritik an den Hirten Israels draus gehört. Gott kritisiert in dieser Stelle die Hirten und dann sagt er aber nicht, und deswegen schaffe ich jetzt hier so ein paar neue Hirten, die werden das jetzt übernehmen. Naja, so ein bisschen sagt er das schon, aber letztlich sagt er was anderes, nämlich Folgendes: Ja, so spricht Gott der Herr, seht her, ich werde meine Schafe suchen und mich selbst um sie kümmern. Ich mache es genauso wie ein guter Hirte, wenn seine Schafe sich eines Tages zerstreuen. Ja, so werde ich mich um meine Schafe kümmern. Ich rette sie von allen Orten, an die sie zerstreut waren. Amen. Ich darf uns den Segen Gottes zusprechen und ich möchte vorher noch kurz beten. Herr, du bist der gute Hirte, der einzige gute Hirte, auf den wir alle unser Vertrauen setzen, den wir folgen mit unserem Leben und möchten dich bitten, uns zu führen, uns zu leiten, die Machtansprüche dieser Welt immer wieder in Frage zu stellen, weil wir wissen, Nur du alleine kennst uns beim Namen. Du rufst uns und wir folgen dir, denn du hast dein Leben für uns gegeben. Und so segne dich der Herr und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.